Was könnte das sein? Es ist
Spitz.
Und was noch?
Der steht in Paris und ist ganz schön hoch. Und ja, der wird auch manchmal beleuchtet.
Und man kann drauf.
Da gibt's Fahrstuhl und da fährt man dann halt hoch.
Ganz oben dran ist so ein 5-Sterne-Restaurant oder ein 3-Sterne-Restaurant.
Manche Leute gehen nur nach Paris, um den zu besichtigen.
Évidemment, la Tour Eiffel.
Die Rede ist natürlich vom Eiffelturm. La Tour Eiffel ist die bekannteste Sehenswürdigkeit in Paris und es heißt, es sei überhaupt das meist fotografierte Bauwerk auf der ganzen Welt.
Wenn sich morgen unsere Welt nicht mehr dreht, die Sonne nicht mehr scheint, gibt es keinen Grund zu weinen, denn wir waren hier.
Über 300 Millionen Menschen waren seit seiner Eröffnung schon da. Und jährlich kommen nochmal 7 Millionen Leute dazu, die nach Paris reisen und auf den Turm klettern oder hochfahren. Aus allen Winkeln der Erde kommen die Leute, um sich La Tour, den Turm, anzuschauen.
Ja, ich komme aus China und mein Name heißt Taihua Chen. Und ich, meine Frau, letztes Jahr heiratet. Und das ist meine erste Reise mit meiner Frau.
Ich bin Sampath aus Indien. Ich studiere in Nizza. In Paris war ich schon zweimal, aber immer ohne meine Familie. Jetzt sind wir aber zusammen hier und ich möchte Ihnen den Eiffelturm zeigen. Wir freuen uns drauf.
Genau, es ist ein so schönes Gefühl, hier drunter zu stehen. Wir haben so lange darauf gewartet. Ich habe ihn schon auf Bildern gesehen, so Nachtansichten. Oh, ich glaube, es wird wunderschön.
Wir kommen aus Neuseeland und das ist der Höhepunkt unserer Paris-Reise. Der Turm ist das Symbol von Paris. Nach Paris fahren und den Turm nicht anschauen, das geht nicht. Er ist toll. Ganz anders als das, was wir in Neuseeland haben. Wir haben mehr so Natur. Aber es gibt nichts richtig Altes. Und hier in Europa, da findet man einfach Geschichte.
Der Eiffelturm ist ein Stück Weltgeschichte. Und das, obwohl es ihn vor 130 Jahren noch nicht mal gab. Denn damals war dort, wo heute der Turm 300 Meter hoch in die Luft ragt.
Der Eiffelturm ist 325 Meter hoch und wurde von Gustav Eiffel erbaut.
Stimmt, er ist ja noch höher. Also, dort, wo der Eiffelturm genau 324 Meter in die Luft ragt, war bis vor 130 Jahren irgendwie, nix. Jedenfalls kein Bauwerk. Erst war es Ackerland, auf dem Gemüse angebaut wurde. Dann nutzten die Pariser den Ort als Militärplatz. Und schließlich wurde er zur Grünfläche ausgebaut. Marsfeld hieß das dann. Und hier fanden Feste und vor allem Weltausstellungen statt. Im Jahr 1889 sollte die Weltausstellung etwas ganz Besonderes werden. Man hatte nämlich etwas zu feiern. Den Jahrestag der Französischen Revolution. Die hatte genau 100 Jahre zuvor, 1789, stattgefunden. In Paris. Bis heute ist sie eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Europas. Die Menschen kämpften für vieles, was für uns heute ganz selbstverständlich ist. Zum Beispiel die Freiheit. Oder das Wahlrecht. Damals wurde ordentlich protestiert und gekämpft. Und gewonnen. Um daran zu erinnern und diese wichtigen Errungenschaften dann auch richtig zu feiern, wollten die Franzosen 100 Jahre später, also 1889, eine Weltausstellung machen, die alles bislang Dagewesene in den Schatten stellen sollte. Vertreter aus allen Nationen der Erde sollten kommen. Nach Paris, in die Stadt des Lichts, die Weltmetropole, die Königin aller Großstädte auf dem Erdenrund. So rein bautechnisch musste da natürlich was ganz Besonderes her. Unvergleichlich, gigantisch und einfach großartig sollte es sein. Also am besten
ein Turm.
Ein hoher Turm. Aus Eisen mit einer Seitenlänge von 125 Metern und außerdem 300 Meter hoch sollte er sein. Eine schwierige Aufgabe. So etwas war bisher noch nie irgendwo gebaut worden. Und doch gab es 107 Bewerber, die beim Ideenwettbewerb ihre Pläne einreichten.
And the winner is...
Gewonnen hat ihn schließlich Gustav Eiffel. Oder auch Gustav Eiffel. Seine Vorfahren kamen aus Deutschland. Also gewonnen hat Gustav Eiffel, ein Ingenieur, der schon viele Eisenbrücken gebaut und beim Bau von Bahnstrecken auf der ganzen Welt mitgeholfen hatte, dem aber der Brückenbau so langsam auf den Keks ging. Seine Planung war ganz ausgefallen.
Der Eiffelturm steht auf 4 Füßen.
Ich glaube, dass der Eiffelturm ein A darstellen soll, also es sieht so aus.
Ja, so ungefähr sieht es aus. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man noch etwas anderes.
Ja, der Eiffelturm ist eine für die damalige Zeit typischerweise stilisierte Pyramide. Die Pyramide ist ein Symbol der Freimaurer und Eiffel hat hier diese Symbolik genommen, um ein Zeichen der Aufklärung zu setzen, also der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit, also der großen Werte der Freimaurer.
Und was sind Freimaurer? Fragen wir einen, der es wissen muss. Mario Zirkel ist Freimaurer.
Das ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich der Freiheit verschrieben haben. Das Ganze entstand so in der Aufklärung, so etwa so vor 300 Jahren. Und die Idee war, die Stände zu überwinden und Freiheit zu schaffen, Gleichheit zu schaffen und weltweit so Brüderlichkeit zu leben.
Moment mal. Hatten wir das nicht vorhin schon mal? Französische Revolution und so? Also dann passt der Turm ja richtig gut. Eiffel selbst war übrigens auch Freimaurer. Was nichts mit Mörtel und Kelle zu tun hat, sondern so nennen sich die Menschen, die sich in Vereinigungen, sogenannten Logen, zusammenschließen, um das Gute und die Freiheit in der Welt zu fördern. Das Ganze passiert eher so im Stillen und Geheimen, aber bekannte Freimaurer gibt's trotzdem viele. Zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart oder Josephine Baker, die vor 90 Jahren als Tänzerin und Sängerin in Paris große Erfolge feierte. Der Erfinder von Donald Duck und Mickey Mouse war als Jugendlicher auch in einer Freimaurerorganisation. Ist ja gut, Donald. Also Walt Disney. Und Freimaurer war eben auch der Mann, der für seine Turmbewerbung insgesamt 5.300 Zeichnungen einreichte. Gustav Eiffel.
Er war Konstrukteur und wollte auch sein Wissen einbringen so in Dinge, die die Welt eben voranbringen. Und in dieser Zeit war die Freiheit das ganz große Thema gewesen. Und er hat da Monumente gesetzt und hat da mitwirken können an dem Eiffelturm und auf der anderen Seite des Atlantiks dann an der Freiheitsstatue. Also beides große Symbole der Freiheit.
Sehr schön. Aber halt hier geblieben, die Freiheitsstatue ist wann anders dran. Wir gehen jetzt mal erst zum Eiffelturm. Wobei, vorher gibt's noch einen kleinen Abstecher, unten drunter.
Ich weiß, dass unter den Eiffelturm eine Straße geht. Oder nebendran oder auch unten durch einen Fluss oder irgendwie so.
Genau, irgendwie so. Also Fluss und Straße sind nebendran. Und unten drunter, da ist das Fundament mit der Aufzugskonstruktion. Vier Aufzüge gibt es, in jedem der vier Füße fährt einer. Und hier, ein paar Meter unter dem Turm, pressen zwei riesige gelbe Tonnen Wasser in die Rohre der Fahrstuhlanlage. Das erzeugt den Druck, der nötig ist, damit die Kabinen sich nach oben bewegen. Alles von Eiffel selbst ertüftelt. Und alles noch im Originalzustand.
Von dem Lärm, der hier unten herrscht, kriegt man 5 Meter oben drüber aber nichts mit.
Da herrscht einfach fröhliches Anstehen in der Aufzugsschlange und der Lärm klingt ein bisschen anders. Aha, Kinder in Fußballkluft. Mal hingehen.
Bonjour. Hallo. Ah, kommt ihr aus Deutschland?
Ja. Wir kommen gerade mit unserer Fußballmannschaft hierher. Mit dem Bus, ja.
Also wir haben im Bus geschlafen und haben Filme geguckt.
Ich finde das hier ganz schön cool, aber überragend groß.
Und wie ist es, hier unten drunter zu stehen? Wie fühlst du dich da?
Mies. Weil der Turm so groß ist und man hat eigentlich bisschen Angst, dass er in jedem Moment umkippen kann.
Also ich fühle mich relativ einsam im Gegensatz, weil er so groß ist und ich so klein bin.
Ja, also ich fühle mich unten eher sicher, weil ich habe auch Höhenangst. Deswegen habe ich Angst, dass ich runterfalle.
Und du traust dich trotzdem da hoch?
Ja, weil ich und weil ich noch 2 Fotos für Klassenkameraden machen muss von ganz oben.
So wie den Fußballjungs von
Schwarz-Weiß-Oldenburg
ging es auch den Leuten zu Eiffels Zeiten. Ein dermaßen gigantisches Projekt hatte es noch nie gegeben. So ein hoher Turm. Was, wenn der plötzlich umfiele? Die Anwohner rund um das Marsfeld waren entsetzt und verlangten nach Sicherheiten. Und Monsieur Eiffel? Der glaubte so sehr an sein Bauwerk, dass er sein ganzes Erspartes riskierte. Überhaupt hatte er schon 2 Drittel der Planungskosten selbst getragen. Also, los ging's mit den Bauarbeiten. Und die Arbeit ging flott voran. Bei jedem Wetter waren die Bautrupps im Einsatz, bei Sturm ebenso wie bei Hitze. Und 150, manchmal bis zu 250 Arbeiter gaben Tag für Tag ihr Bestes, um den Turm pünktlich fertig zu bekommen. 9 Stunden dauerten die Schichten im Winter, 12 im Sommer. Und trotzdem, die Vorbehalte in der Bevölkerung wurden nicht kleiner. Im Gegenteil.
Es gab eine große Initiative sogar, die für den Abriss des Eiffelturms hier auch votiert hatte.
Und viele Prominente der damaligen Zeit sprachen sich sogar in der Zeitung gegen den Turm aus.
Wir Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten und leidenschaftlichen Liebhaber der bisher unangetasteten Schönheit von Paris protestieren im Namen des verkannten französischen Geschmacks mit aller Kraft gegen die Errichtung des unnötigen und ungeheuerlichen Eiffelturms im Herzen unserer Hauptstadt.
Aber so sehr sie sich alle anstrengten, der Protest war vergebens.
Der Eiffelturm ist eines der Wahrzeichen von Paris.
Geworden. Und auch zur Inspirationsquelle für viele Künstler, die in ihren Büchern, Liedern, Artikeln und Filmen vom Eiffelturm und von seiner Schönheit erzählen. Weil nämlich irgendwann die Pariser doch neugierig wurden. Gleichzeitig kamen immer mehr Touristen zur Baustelle. Alle standen staunend am Turmsockel und schauten zum Himmel. Was geschah da oben? Würde alles gut gehen? Oder gäbe es irgendwann mal einen Arbeitsunfall? Nein, es gab keinen. Nach 2 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen war es soweit. 18.000 Einzelteile, zusammengehalten von 2,5 Millionen Nieten, insgesamt 10.000 Tonnen Material, standen in Turmform auf dem Marsfeld. Unfallfrei. Und gemeinsam mit Gustav Eiffel und seinen Arbeitern machte sich am 31. März 1889 eine Abordnung von 50 Stadtverordneten auf den Weg zur Einweihung. Ganz nach oben.
Die ersten 2 Stockwerke kann man laufen, aber das 3. Stockwerk, das muss man mit dem Aufzug fahren.
Ja, heute schon. Damals noch nicht. Denn die Aufzüge waren da noch nicht in Betrieb. Die wurden erst einen Monat später eingebaut, genau zur Eröffnung der Weltausstellung. Die tapferen Menschen gingen also zu Fuß und waren restlos erledigt, als sie oben ankamen.
Wir sind jetzt schon, wie viele Meter, warte, da. 1800 Meter schon gelaufen.
So kommt es einem vor. 57 Meter und 63 Zentimeter sind es bis zur ersten Plattform.
Oh, mein Bein. Oh, es ist schon zu viel gelaufen.
Ja, wir sind gleich da.
Kann nicht mehr. 100, 230.
Nur noch ein bisschen.
245. Gleich haben wir es geschafft.
245 Stufen haben wir schon und gleich sind wir in der ersten Etage. Auf der Treppe ist ordentlich was los.
Bis wohin laufen Sie denn?
Ah, wir laufen ganz nach oben.
Wie viele Stufen sind es?
Schwer zu sagen, aber um die 2.000 bis 3.000 würde ich mal sagen.
Zum Glück nicht ganz so viele. Genau 1.665. Die Originaltreppe von Gustav Eiffel war noch höher, aber inzwischen ist sie ausgetauscht. Und so sind es bis zum ersten Zwischenstopp nun genau 360 Treppenstufen. Und die sind jetzt erstmal geschafft. Voilà, die erste Plattform. Und da gibt's
Geschäfte und Aussicht.
Und ein Postamt, wo es einen Sonderstempel gibt. Und Toiletten. Und ein Restaurant. Und Imbisse. Eine Ausstellung zum Eiffelturm. Und Vorhängeschlösser an der Verkleidung der Plattform.
Ich glaube, dass man sich liebt. A plus W.
Viele Verliebte haben ein Andenken an ihren Besuch auf dem Turm hinterlassen. Überhaupt ist es auf der Plattform ganz schön voll. Schulklassen, Touristengruppen, Paare, Familien, einzelne Männer, Frauen, Kinder, unter anderem
Lin,
die aus Deutschland mit Oma und Opa auf den Turm kam.
Gelaufen.
Oder auch
Delphine Chabon.
Delphine kommt aus Paris.
Ich bin hochgelaufen. Jetzt tun mir meine Beine weh. Ich komme oft zum Eiffelturm. Aber oben war ich das erste Mal. Ich mag das, weil man alles sieht und weil die Leute aussehen wie Ameisen.
Ist es alles Paris?
Ja, so weit man schaut, nur Paris. Ganz genau kann man es mit dem Fernrohr sehen.
Also ich sehe ein Haus mit einem ganz gewellten Dach, also ein Schlangenhaus. Ganz viele kleine Ameisenmenschen. Die Autos sind so wie Häuser von den Ameisen.
Also alles ziemlich winzig. Wie es wohl einen Stock höher aussieht? Die zweite Plattform liegt gut 58 Meter weiter oben. Und los. Weiter geht's. 344 Stufen die Eisentreppe empor. Der Aufzug fährt direkt dran vorbei.
Oh, guck mal, wie viele da reinpassen.
So viele Leute in einem Aufzug. Und dann auch noch doppelstöckig übereinander. Über 100 Menschen passen pro Fahrt in die Schrägaufzüge. Aber nein, nicht wir. wir laufen. Bis zur zweiten Plattform. Und dort gibt's wiederum
Geschäfte
mit allem Möglichen zum Kaufen. Eiffelturm-Tassen, Eiffelturm-Nudeln, Eiffelturm-Salzstreuer.
Der Eiffelturm ist auch auf vielen Souvenirs drauf und auf Schneekugeln und sowas, weil es ja das größte Wahrzeichen von Paris ist.
Es gibt ihn als Schreibblock, Radiergummi, Stofffigur, Küchenschürze, Aufkleber, Fingerring, Nachttischlampe, T-Shirt. Kaum etwas, was es nicht gibt.
Den Eiffelturm gibt's auch als 3D-Puzzle.
Und als Turm zum Hinstellen. Mit Licht und ohne Licht.
Der Eiffelturm ist nur nachts beleuchtet.
Ja, der richtige, echte Eiffelturm, der strahlt nachts. Außerdem blitzt er und blinkt und funkelt. Licht hat er immer schon gehabt. Gustav Eiffel arbeitete zuerst mit Gaslaternen, die jede Nacht angezündet wurden. Später gab es eine elektrische Lichterkette. Ein paar Jahre lang fand man den Turm dann auch mal ohne Licht besser, aber heute sorgen Halogenscheinwerfer dafür, dass der Turm überall in der Stadt gut zu sehen ist. Seit knapp 30 Jahren sorgt der Lichtdesigner Pierre Bidot für das Licht am Turm.
Das war ganz schön knifflig, weil die Aufgabe nämlich war, eine Beleuchtung zu schaffen, mit der der Turm immer gleich aussieht. Für die Besucher unten am Fuße genauso wie für jemanden, der 1, 5 oder 10 Kilometer entfernt ist. Technisch ist das schwierig. Man braucht ganz viele verschiedene Punkte, an denen das Licht angebracht werden muss. Ich bin dann jede Woche aus meinem Büro in Tours nach Paris gekommen und habe rumgemessen und aufgeschrieben. Und zu Hause am Zeichenbrett habe ich dann rumgerechnet. Wie war das nochmal? Wie könnte man das machen? Nach 8 Monaten war ich dann fertig.
Mit dem genauen Lageplan für die 352 Halogenscheinwerfer plus 25.000 Strahler fürs Feuerwerk. Nein, nicht sowas. Ein Feuerwerk aus Licht. Zu jeder vollen Stunde funkelt und strahlt der Eiffelturm 5 Minuten lang wie ein kostbarer Edelstein. Jeder von den 25.000 Strahlern schickt alle 2 oder 2,5 Sekunden einen Lichtblitz. Das sieht von Weitem schon cool aus. Und wenn man auf dem Eiffelturm ist, zum Beispiel dort sitzt und etwas isst, ist es noch mal beeindruckender. Das Gefühl kribbelt am ganzen Körper.
Ganz oben dran ist so ein 5-Sterne-Restaurant oder ein 3-Sterne-Restaurant. Wir waren auch, als wir ganz oben waren, in dem Hotel und haben da was gegessen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Sterne es hat.
Ich kenne jemanden, da war die Mama schon mal auf dem Eiffelturm und hat dort was gegessen. Und da hat sie gesagt, dass da Schnecken gab.
Ziemlich französisch und ein bisschen ausgefallen ist das Essen im Restaurant mit dem Stern. Einer ist es übrigens, im 2. Stock des Eiffelturms. Die Gäste, die ihren Platz oft schon Monate im Voraus gebucht haben, kommen mit dem Privataufzug hoch, damit sie sich nicht unten in die Schlange stellen müssen. Ah, apropos Aufzug.
Im 3. Stock gibt's gar keine Treppen, da muss man mit dem Aufzug hochfahren, ja.
Gut, dann nehmen wir den jetzt auch, ganz nach oben.
Der Eiffelturm ist hoch.
Ja, wissen wir schon. Ursprünglich 300 Meter und heute 324, weil im Laufe der Zeit noch Fernsehantennen draufgekommen sind. Über 120 Antennen stehen auf der Spitze des Turms. Und hoch kommt man bis zur 3. Plattform. 276 Meter. Dann ist für uns Besucher Schluss. Weiter nach oben geht es nur noch für die Leute, die sich zum Beispiel um die Sendetechnik oben kümmern. Oder für die 25 Maler, die alle 7 Jahre den Turm neu streichen und dafür 1,5 Jahre mit Abschleifen und Anstreichen beschäftigt sind.
Beim Eiffelturm werden viele Filme gedreht. Das ist eine coole Kulisse.
Naja, einer hat's auch bis ganz nach oben geschafft. In einem James-Bond-Film ist mal jemand mit dem Fallschirm von der Spitze runtergesprungen. 3 Tage war der Eiffelturm für die Dreharbeiten gesperrt. Aber heute ist er auf. Und voll. Und, ups, der Blick auf die Uhr sagt, oh, die Besuchszeit geht so langsam wieder zu Ende. Also, nochmal ausgiebig einen Blick über ganz Paris und seine anderen Sehenswürdigkeiten werfen. Über viele Kilometer Landschaft, über Hügel und Flüsse, Städte und über ein paar Dörfer, über Wiesen und Felder. Und dann ab in den Aufzug. Wieder runter auf die Erde, wo es echt einen großen Vorteil gibt. Man sieht den Eiffelturm nochmal ganz. Ein Highlight für die Gäste aus aller Welt und für die Menschen, die hier leben. Zum Beispiel Vishnu. Er hat einen Souvenirladen in der Nähe. Er lebt seit 30 Jahren in Paris und sieht den Eiffelturm jeden Tag 1000-fach. Auf Schlüsselanhängern, T-Shirts und anderem. Und trotzdem, der echte Eiffelturm, der verzaubert ihn immer wieder.
Wenn ich abends aus meinem Laden komme und ihn leuchten und strahlen sehe, dann ist das nicht einfach nur das Ding zum Brötchen verdienen, sondern es ist einfach ein wunderschöner Traum.
Und damit ist genau das wahr geworden, was sich Gustav Eiffel vor vielen, vielen Jahren gewünscht hat.